Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Ein Hashtag zur Gegenrede wie Hashtag ich bin hier. Medienspalten verbessert.
Eine Plattform zur Aufklärung, wie der WDR-Kandidatencheck den Nutzer selber Inhalte entdecken lässt.
Ein Channel zum Lachen, wie die Datteltäter mit Humor den Umgang mit Muslimen im Alltag begegnen.
Eine App zum Chatten, wie Resi junge Menschen mit Nachrichten versorgt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Herrn Pähler zum Thema Humor als Waffe gegen Rechts.
Ach, irgendwie, da ist es doch schrecklich, ne? Es gibt so viel Gewalt auf der Welt und so viel Hass und im Netz vor allen Dingen. Immer mehr Fremdenfeindlichkeit und so wenig Menschlichkeit. Ich finde, das muss aufhören und auch wir Medien sollten etwas gegen das Böse unternehmen und dazu viel häufiger eine unserer wirkungsvollsten Waffen rausholen, die wir haben. Humor und Satire. Es gibt so viele Beispiele, die zeigen, wie scharf dieses Schwert sein kann. Wenn Jan Böhmermann zum Beispiel ein Gedicht über Präsident Erdogan vorträgt oder die Datteltäter auf YouTube ein humoristisches Kalifat gründen, um dem Islamismus den Kampf anzusagen. Oder auch, wenn Aktivisten die Website der AfD lahmlegen. Mehr davon, mehr Humor und Satire in den Medien, das wünsche ich mir.
Die zweite Meinung
kommt heute vom in Deutschland lebenden israelischen Satiriker Shachak Shapira. Er sagte:
Weißt du, wofür Humor sehr gut ist? Um zu lachen. Das ist, und es ist völlig ausreichend für mich, persönlich, und ich wünsche mir diese Herangehensweise bei anderen Menschen auch, weil ich finde nicht, ich merke oft diese Anspruchshaltung, Humor, ein Witz muss was bringen. Der muss dich zum Lachen bringen. Das ist, lass den Witz doch dich zum Lachen bringen, lass den Witz seinen Job machen und dann den Rest kannst du dann nachher mit ihm regeln. Wenn man so an die Sache rangeht, dann wird man von Humor nicht das holen, was Humor eigentlich bringen soll.
Was soll Humor bringen?
Dich zum Lachen.
Okay.
Falls du es noch nicht, falls ich dir noch nicht klar gemacht habe bisher.
Deutschlandfunk Nova.
Die Medien und die Demokratie. Wir befinden uns auf jeden Fall in einer Zeit, die unsere Gesellschaft ziemlich herausfordern. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall klar sagen.
Auf jeden Fall. Da gibt es ja so viele Faktoren. Europas Ruck nach rechts, alternative Medien, Menschen, die sich von traditionellen Medien abwenden. Oft wird Medien unterstellt, nicht das zu tun, was sie eigentlich tun, nämlich das Informieren und Aufklären. Und da ist zum Beispiel auch eine interessante Debatte, die hatte ich jetzt diese Woche mit mal ein paar Leuten geführt. Herr Pähler, wenn es gerade darum geht, Medien, die neutral sind, was glaubst du eigentlich, also die Anspruchshaltung von allen, die auch Medien sehr kritisch gegenüber sind und auch die Medien vielleicht auch gar nicht mehr so nutzen, wie man das eigentlich gewohnt ist.
Ja.
Die Erwartungshaltung ist ja mal, Medien sollten neutral sein.
Ja,
aber ist das immer, was glaubst du, was verstehen darunter die Menschen?
Ich glaube, die Menschen verstehen vor allen Dingen darunter, dass Medien sich nicht sozusagen mit einer Sache gemein machen sollten. Also nicht für eine Seite stehen und die andere möglicherweise bewusst außen vor lassen oder sogar manipulativ vorgehen.
Ja,
also ausgewogen
genau
Bericht erstatten.
So wie es eigentlich sein sollte. Aber weißt du, was ich tatsächlich glaube? Die meisten Menschen halten Medien nur dann für neutral, wenn sie genau ihrer Meinung entsprechen.
Das meine ich auch. Das weiß ich nicht. Aber wir vertiefen das jetzt. Wir berichten nämlich heute für euch vom Social Community Day. Der hat gestern in Köln stattgefunden und Daniel hat dort moderiert und ist dabei auf die Macher von vielen Medien- und Online-Projekten gestoßen, die mit ihrer Arbeit ja die Gesellschaft eher zum Besseren verändern möchten. Und da wollen wir jetzt mal gemeinsam eintauchen.
Ja, die haben nämlich alle was gemeinsam. Die waren in diesem Jahr für den Grimme Online Award nominiert oder haben ihn sogar gewonnen. Und da ist mir so ein Hashtag ins Auge gesprungen. Der Hashtag Ich bin hier. Es ist ja so, wie würdest du so den Zustand in Deutschlands Kommentarspalten auf Facebook und auf den Webseiten von Nachrichtenseiten beschreiben?
Das ist kein guter Zustand. Der ist ziemlich vollgeschrieben. Steht mit ziemlich viel Scheiße, würde ich mal so behaupten, oder?
Das stimmt.
Die Kultur ist, ich will nicht weiter drüber reden, aber vielleicht machen wir das doch, denn man kann sich schon ja auch fragen, wie sich eigentlich die Diskussionskultur im Netz auch nach der Bundestagswahl jetzt verändert hat.
Auf jeden Fall, wer da auch sehr groß im Rennen ist da, oder die auch da etwas verbessern möchte, schon auch in dem ganzen Bundestagswahlkampf, war der Hashtag Ich bin hier. Dahinter verbirgt sich eine Initiative von Menschen, die genau gegen das, was du gerade da beschrieben hast, angehen wollen, die diese Kommentarbereiche wieder zu einem besseren, zu einem produktiven Ort machen wollen. Und da sind sie erstmal im Wahlkampf angetreten oder vor dem Wahlkampf und da haben sich in der Facebook-Gruppe zu dem Hashtag Ich bin hier erstmal ganz viele zusammengefunden, 36.000, 37.000 Menschen und immer wenn sie feststellen, dass auf irgendeiner Medienseite, auf Facebook oder auf der Webseite ja nur sehr einseitig rechts diskutiert wird, haben sie gesagt, wir steuern dagegen und halten Gegenrede.
Und jetzt haben alle, die sich bei Ich bin hier engagieren, ja noch etwas festgestellt, nämlich dass der ursprüngliche Plan, vielleicht mal mit der Bundestagswahl aufhören zu können, eigentlich so noch nicht ganz sich ihr Job erledigt hat. Das sagt jedenfalls eine der Macherinnen hinter Ich bin hier, das sagt Sandra Meißner.
Bei uns intern hatten wir uns immer die Bundestagswahl so als Fixpunkt gesetzt und gesagt, so bis dahin machen wir's und dann gucken wir mal, was dann passiert. Und je näher der Termin rückte, da war gar nicht mehr das Gespräch, dass wir eventuell dann aufhören, sondern es war so selbstverständlich, dass wir jetzt weitermachen. Es wurde noch nicht mal kommuniziert. Also der Bedarf ist einfach weiter da. Ne? Und mir persönlich fällt auf, dass wir dachten, vor der Bundestagswahl wird es besonders heftig. Es war heftig, aber ich habe das Gefühl, nach der Bundestagswahl ist es noch mal eine Stufe heftiger geworden. Ne? Also das hat mich dann überrascht.
Inwiefern heftiger?
Die Qualität des Hasses ist noch mal ein Päckchen draufgelegt, finde ich. Also ja, auf jeden Fall.
Vielleicht musst du uns das auch mal ein bisschen genauer erklären. Hashtag Ich bin hier. Wie organisiert man einen Hashtag? Ich habe schon gerade von der Facebook-Gruppe erzählt. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Wie funktioniert das? Was passiert da? Was macht ihr?
Also wir sitzen über ganz Deutschland verstreut, haben uns bisher zweimal gesehen, alle miteinander. Also es sind über 30 Moderatoren, haben uns noch nicht oft gesehen, unterhalten uns über so ein Kommunikationstool. Vorher hatten wir das immer auch über eine Facebook-Gruppe gemacht. Da bin ich letztens noch mal reingegangen, weil eine Frage aufkam und wurde ich ganz sentimental, weil ich dachte, ach, so war das am Anfang. So haben wir uns hier durchgewurschtelt. Und es gibt bei uns verschiedene Teams, die sich um verschiedene Sachen kümmern. Ein Team scannt den ganzen Tag Medien und sagt, Moment mal, hier bei der Zeit, da könnte es gleich brennen. Lasst uns das mal im Auge halten. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber Krone.at, da brennt es jetzt schon seit einer halben Stunde lichterloh. Ne? Und dann stimmen wir uns kurz ab im Team, gehen wir dann mit einer Aktion rein und dann machen wir die Aktion in der Gruppe.
Wo brennt es am häufigsten?
Beim Fokus.
Tatsächlich. Das ist interessant, ja. Und das heißt, habt ihr dann auch richtig, überlegt ihr euch auch, wie dann eure Mitengagierten diskutieren? Gibt es da Leitfäden? Wie funktioniert das?
Ja, es gibt also, wir geben natürlich nichts vor, obwohl uns das immer wieder vorgeworfen wird, dass wir uns um unser Lagerfeuer versammeln. Unser Guru gibt uns den Leitspruch vor und dem folgen wir dann alle. Das ist aber nicht so, leider. Sondern wir sagen halt, diskutiert sachlich, diskutiert respektvoll, diskutiert faktenbasiert und diskutiert vor allem. Nimmt das Gegenüber ernst, versucht in eine Diskussion zu kommen.
Kann man durch Diskussion Menschen zum Umdenken bewegen?
Jein.
Das musst du uns erklären.
Es gibt ja verschiedene Menschen, die diskutieren auf Facebook. Ne? Also wenn man Glück hat, merkt man recht schnell, dass man da gegen irgendeinen Bot oder sowas oder gegen ein Fake-Profil anspricht. Dann kann man sich da relativ schnell rausziehen, weil das bringt natürlich ganz und gar nichts. Dann gibt es vielleicht Menschen, deren Ideologie tatsächlich so tief verwurzelt sind, die erreicht man wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber worauf wir halt abzielen, ist der sogenannte stille Mitleser, also der gar nicht diskutiert vielleicht oder kommentiert, sondern der einfach nur mal sich in die Kommentarspalte verirrt hat oder regelmäßig da ist, keine Ahnung. Und den wollen wir erreichen. Wir wollen den Leuten zeigen, es ist nicht nur Hass in den Kommentarspalten, sondern es gibt normale Diskussionen, es gibt normale Menschen, die hier kommentieren und es lohnt sich da auch wieder einzusteigen, damit dieses Bild gedreht wird, damit andere da auch wieder Mut haben, einzusteigen in die Diskussion.
Was die Besucher des Social Community Days gelernt haben, die Aktivisten von Ich bin hier, die haben irgendwann aufgehört, auch doch mit einigen im Netz zu diskutieren. Das bringe nichts. Dabei gehört das ja eigentlich natürlich zum Konzept von Ich bin hier, Sandra.
Also nicht die Aktivisten von Ich bin hier, sondern grundsätzlich die Aktivisten der Projekte, die da vorgestellt sind. Entschuldigung.
Ach so, das habe ich, dann habe ich das falsch verstanden. Das würde nämlich auch nicht so viel Sinn machen, aber
genau.
Trotzdem genau mal diesen Aspekt mal vertieft, weil es eben zum Konzept von Ich bin hier gehört, zu diskutieren, hat Sandra Meissner das auch nochmal genau erklärt.
Ja, ich glaube, das muss man anders sehen, als wenn man jetzt persönlich von diesen Kommentaren betroffen ist. Ne? Wobei jeder von diesen Kommentaren betroffen sein sollte, wenn er die denn mal liest, aber halt nicht, es geht nicht gegen die eigene Person oder so. Man verteidigt da eher so eine Grundidee, dass man sagt, nee, ich verteidige einfach, dass diese Kommentarspalten nicht mit Hass vollgerotzt werden, sondern dass da auch normale Kommentare drin sind. Ne? Das ist, glaube ich, was ganz anderes, als wenn es gegen die eigene Person geht. Geht natürlich auch dann oft gegen uns auch, dass man den Hashtag irgendwie verballhornt oder so. Und dann gehen wir manchmal darauf ein, manchmal nicht. Manche Mitglieder beißen sich da auch dann sehr dran fest, weil es ja irgendwie gegen sie dann auch geht. Das merkt man dann. Ne? Also die verteidigen das dann richtig, als wenn sie selber angegriffen wären und so. Aber wir sehen das in den Kommentarspalten der Medien, dass da auf jeden Fall sowas einen Sinn macht, was wir machen. Also sonst würden wir es ja auch nicht machen, klar.
Am Ende da stellen die Köpfe dann hinter dem Hashtag Ich bin hier fest, dass es auf jeden Fall etwas bringt, sich zu engagieren.
Also da erreichen uns dann immer ganz viele Nachrichten von Menschen, die sagen, ich war jetzt ein halbes Jahr weg von Facebook, ich habe nicht mehr kommentiert, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten, und haben dann durch Zufall irgendwie die Gruppe gefunden und danken uns dann tatsächlich, weil sie sagen, so mit euch im Hintergrund, im Rücken habe ich jetzt wieder den Mut gefasst, wieder da reinzugehen, ne? Also das ist immer so, das teilen wir dann auch immer im Team, ne? Weil das ist dann so ein kleines Feedback, dass man weiß, oh, es war doch nicht alles für die Katz, was wir hier tagtäglich machen.
Sagt Sandra Meissner, sie ist eine von den vielen Köpfen von dem Hashtag Ich bin hier.
Wir berichten heute vom Social Community Day, der gestern in Köln stattgefunden hat. Das Motto: Demokratie, Wissen, Handeln, Vielfalt. Daniel, was hast du da über Medien gestern gelernt?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage, Herr Pähler.
Ich gehe mal die nächste halbe Stunde raus.
Also ganz ehrlich, bei Medien, beim Thema Medien, da muss man ganz auch mal neue Wege des Erzählens, des Informationsvermittelns gehen. Das war auch ein großer Teil, worum es gestern ging, auch von großen und kleinen Projekten. Aber das gilt auch für die großen. Denn eigentlich ist man es ja so als Journalist gewohnt, dass man einen Erzählweg vorgeht, wie sich der Nutzer denn auch durch eine Geschichte bewegt. Ja, also wenn ich einen Text schreibe, dann führe ich ihn durch die Geschichte. Wenn wir eine Radiosendung haben, dann laden wir zum Lauschen ein. Und man kann sich natürlich auch beteiligen, aber so den groben Rahmen geben wir vor. Aber was ist, wenn man Journalismus als Plattform sieht? Also wenn man einfach alle Inhalte hinstellt und es über diese Plattform ganz viele Zugänge gibt. Wie zum Beispiel, ich gebe dem Beispiel, Herr Pähler, es klingt immer noch ein bisschen abstrakt, der Kandidatencheck des WDR. Wir hatten ja in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr die Landtagswahl, dann gab es noch die Bundestagswahl. Und da war es so, zur Landtagswahl haben sie das zum ersten Mal gemacht, dass es eine feste Interviewstruktur gab, dazu gleich mehr, zu all die sich zur Wahl zum Landtag gestellt haben. Und dann konnte ich halt gucken, entweder nach Partei gehen, nach Namen gehen, den ich gesucht habe, oder ich konnte einfach gucken, wer denn in meinem Wahlkreis denn so antritt. Dann konnte ich das Video anschauen. Das heißt, wenn du jetzt so als Ostwestfale, ist noch Nordrhein-Westfalen, oder?
Ja, ganz im Osten,
du hast ja wahrscheinlich ein ganz anderes Erlebnis auf der Webseite, als ich jetzt hier als Rheinländer. Ja?
Weil ich andere Kandidaten wählen würde.
Ja, also du guckst ja wahrscheinlich, erstmal gehst du deine Postleitzahl ein. Ich gebe meine ein, und es ist also der Einstieg ins Partei, oder du gibst einen Namen ein, der dir einfällt, ist ganz anders. Oder du guckst dir deine Lieblingspartei ein oder deine nicht so Lieblingspartei an, und das Erlebnis ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und da gibt man als Journalist ja einfach ganz schön viel Kontrolle über das Storytelling, über das Erlebnis des Nutzers ab. Und das fand ich extrem spannend, und ich finde, Herr Pähler, was wir so beim Kandidatencheck sehen und von denen lernen können, da kann man sich auch als traditioneller Medienanbieter einiges abschauen.
Dann, was das ist, das schauen wir uns jetzt an. Denn Daniel, du bist mit Julia Lüke vom WDR einmal hinter die Kulissen des Projekts abgetaucht.
Das Format 4 Minuten. Es gab einen Fragebogen, der für alle Kandidaten gleich ist. Einige hat es ja dabei richtig demontiert, weil sie das Format nicht geschafft haben. War das das Ziel?
Nee, das war überhaupt nicht das Ziel. Wir wollten da niemanden irgendwie vorführen oder präsentieren, sondern wir wollten einfach abfragen, was sind eure politischen Ziele, ihre politischen Ziele. Wir haben vorher die Fragen, die waren bekannt, die wussten die auch vorher, sie konnten sich also vorbereiten, und wer sich da selber demontieren wollte oder wer dann auch mal ins Schleudern gekommen ist oder so, das hat uns einfach nur gezeigt, da sitzen nicht überall Profipolitiker, das sind aber alles Menschen, die etwas zu sagen haben. Ob uns das jetzt gefällt, was sie da gerade sagen oder nicht, ist ja die andere Sache, aber sie haben etwas zu sagen, sie engagieren sich, sie haben eine politische Meinung. Und das einfach mal sehr neutral darzustellen und für alle gleich, das war einfach das Ziel.
Was ich bei dem Format auch interessant finde, dass es hier, dadurch, dass es ja eher eine Plattform ist, die Nutzung durch den Besucher der Webseite eine ganz andere ist als jetzt durch eine klassisch redaktionell aufbereitete Webseite. Das heißt, ich muss mir selber meine Inhalte raussuchen, wen gucke ich mir an, mache ich das örtlich basiert, mache ich das über Parteien, mache ich das über Namen, die ich kenne. Sind die Nutzer mit dieser Eigenverantwortung klargekommen?
Ich glaube schon. Das war ja auch relativ einfach. Also es gab diese Suchfunktion und wir haben es tatsächlich darauf angelegt, dass wir gesagt haben, gucken Sie sich erstmal Ihre Direktkandidaten an. Und das waren dann, je nachdem in welchem Wahlbezirk man war, 7 bis 8 Parteien oder so. Wir haben zwar alle zur Verfügung gestellt, alle Parteien und auch die Listenkandidaten, aber letztendlich ging es uns vor allen Dingen darum, guckt mal, was ist bei euch direkt drumherum zu sehen. Und anhand der Klickzahlen konnten wir halt tatsächlich auch feststellen, dass das meist so roundabout 10 Seitenabrufe, also 10 Videoabrufe pro Visit, also pro Besucher waren. Das heißt, da setzt sich keiner hin und guckt 1000 Kandidaten an. Warum sollte er auch? Also meistens waren es so die 10. Wir gehen halt davon aus, wir wissen es natürlich nicht genau, dass es genau die waren, die er mit der Erststimme wählen konnte, der Nutzer.
Das finde ich auch ganz interessant. Also bei mir im Freundeskreis war es so, wir haben mal so zum Vorglühen abends die Parteivideos uns der Reihe nach reingezogen. Das war dann sehr, sehr spaßig. Aber das Ganze hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund, einen ernsten Anlass. Und da geht es um die Informationsvermittlung. Was habt ihr denn über die Nutzer tatsächlich gelernt, wie sie dann die Plattform genutzt haben? Oder auch was ihr an Feedback zurückbekommen habt? Gab es da Überraschungen, die man sich vielleicht so als Medienmacher gar nicht so bewusst war, wenn man so auf traditionellen Wege Informationen aufbereitet?
Nee, ein Ding fand ich tatsächlich überraschend, nämlich dass sowohl am 14. Mai als auch am 14. September die häufigste Nutzungszahl, also der Peak da oben war. Das fand ich ein bisschen überraschend, weil wenn man so in seiner Blase ist und denkt so, der Wahlkampf geht los und jetzt ist es interessant, so 6 Wochen vorher oder wann das meistens ist, jetzt beschäftigt man sich damit, dann denkt man so, da draußen beschäftigen sich auch alle Leute dann damit, aber der Peak war jeweils am Wahltag mittags, das heißt, die Leute haben nochmal schnell geguckt, was muss ich eigentlich gleich wählen. So, das fand ich ein bisschen erschreckend, aber auch sehr interessant.
Eine Frage, die beim Social Community Day auch eifrig diskutiert wurde, ist die Frage gewesen, wie können Projekte eigentlich auch andere Menschen erreichen? Also andere Menschen im Sinne von die, die sich vielleicht von klassischen Medien abgewandt haben oder sich bisher eben wenig für Politik und Demokratie interessieren. Julia Lücke, die gab sich da jedenfalls durchaus selbstkritisch.
Ja, das gab's natürlich, auf jeden Fall. Und ich muss gestehen, wir sind da nicht sonderlich weit gekommen, tatsächlich. Das lag daran, dass wir einfach zu viel anderes zu tun haben. Klingt jetzt total abgedroschen, aber war so. Aber eigentlich so dieses, was vorhin der Kollege auch von der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht hat, dass man wirklich auf dem McDonald's-Tablett ist, dass man in Gegenden geht, wo man eigentlich vorher schon weiß, da wird vielleicht wenig gewählt oder so, dass man an Schulen vor allen Dingen geht, an Erstwähler und so. Das wäre eigentlich etwas gewesen, was wir hätten tun müssen, was wir nicht geschafft haben, was wir uns aber tatsächlich vorgenommen haben für weitere Projekte dieser Art. Also, dass wir tatsächlich sagen, wir schaffen eine Partizipationsplattform und wir gucken mal, was gibt es für Dinge, wo können wir tatsächlich den Finger in die Wunde legen, wo können wir hingehen, wo können wir nochmal diese neutrale Plattform Leuten anbieten, die das sonst nicht haben. Da gibt es Überlegungen, aber es ist wirklich so, es bedarf sehr viel Arbeit, so. Und es ist wirklich, ich finde es total schwierig. Also ich finde es als Medienmacher wirklich schwierig, weil wir wirklich sehr in unserer Blase hängen und immer denken, die kriegen das schon alles mit da draußen. Und das ist einfach nicht so. Also ich habe da auch jetzt hier und heute leider gar keine Antwort drauf.
Ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Ich hatte alle Teilnehmer gestern beim Social Community Day auch noch gefragt, was so ein Punkt war, an dem eine Idee von ihren vielen Ideen gescheitert oder nicht so wie ursprünglich geklappt hatte. Dazu sagte Julia Folgendes.
Also natürlich haben wir im Vorfeld überlegt, was machen wir, wenn die Kandidaten nicht mitmachen? Das wussten wir ja nicht. Also wir haben uns irgendwie so eine Linie gesetzt, wo wir sagen, wenn weniger als so und so viele Parteien mitmachen oder weniger als so und so viele Kandidaten, dann geht es nicht. Dann ist das keine Plattform, die ausreicht, um halt zu zeigen, was wir zeigen wollten. Das haben wir am Anfang mal gedacht und dann aber vor lauter Arbeit gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und irgendwann hatten wir diese Schwelle längst überschritten und irgendwann haben wir gemerkt, wow, es sind halt fast 1000 Kandidaten von 1300 bei der NRW-Wahl. Das reicht. Insofern sind wir daran nicht gescheitert. Aber wenn ich im Nachhinein rückblickend drüber nachdenke, ist tatsächlich für mich so ein bisschen dieses Scheitern gewesen, dass wir nicht genau an die Zielgruppen, also dass wir zumindest nicht noch mehr versucht haben, an die Zielgruppen ranzugehen, um halt den Kandidatencheck publik zu machen. Das ist tatsächlich auch ein kleines Scheitern gewesen, ja.
Die große Überfrage, die noch bleibt, die ist ja, wie können Medienprojekte eigentlich für mehr ziviles Engagement sorgen? Julia Lücke, die sagt, Information spielt dabei eine wichtige Rolle, denn es fängt an mit dem mündigen Bürger.
Ich denke auch, das ist das Wesentliche eines mündigen Bürgers, ist, dass er die Informationen bekommt und dass er unabhängige Informationen bekommt. Und das versuchen wir natürlich mit unserer täglichen Arbeit ihm zu liefern. Ich finde aber das Zweite, was genauso wichtig ist, beziehungsweise was darauf aufsetzt, ist der Diskurs. Und man kann nur miteinander reden und diskutieren und Meinungen austauschen, wenn man so ein Grundbasiswissen hat. Das heißt, das gehört also extrem zusammen und daran müssen wir halt arbeiten.
Sagt Julia Lücke, wir haben mit ihr mal hinter die Kulissen vom WDR-Kandidatencheck geschaut. Heute Abend blicken wir auf den Social Community Day 2017, der diese Woche stattgefunden hat. Herr Peter, ja. Hol mal dein Handy raus, zeig mal, öffne mal YouTube. Was hast du da so für Channels abonniert?
Ach, nichts Lustiges, glaube ich.
So viele Kinder-Channels hast
du da,
ne?
Ja, ich muss ganz viel Bibi und Tina gucken, leider. Das ist,
das ist nicht zu lachen.
Wenn man das auf einer Metaebene betrachtet, ist das auch ein bisschen lustig.
Ja, so ist das mit Kindern.
Ja.
Ach ja, aber man darf ja auch lachen und eigentlich so viele YouTube-Channels sind ja auch so Spaß-Channels. Ich glaube, die ersten großen deutschen YouTube-Stars waren Comedy-Kanal, YTT, wir erinnern uns. Aber in diesem Jahr bin ich über einen Kanal gestolpert, als wir beim Grimme Online Award darüber diskutiert haben, wo ich dachte so, darf man darüber lachen? Und zwar die Datteltäter. Die Datteltäter, das sind junge Muslime, die über Muslime sich lustig machen.
Mhm.
Und da steht man dann als Nicht-Muslim davor und denkt so, darf ich jetzt lachen oder nicht? Ich lese dir mal kurz die YouTube-Channel-Beschreibung vor, die ist nämlich sehr, sehr schön. Das islamische Emporium hat einen Namen, Datteltäter. Muslime planen ein neues Satire-Kalifat im Herzen der YouTube-Szene. Ein Emporium für zwanghafte Toleranz. Auf eine humorvolle Art erklären muslimische YouTuberinnen den gängigen Stereotypen und Vorurteilen von und vor allem gegenüber Musliminnen den Bildungsdschihad. Das kommt bei vielen gut an, muss man echt sagen.
Ja, aber ich glaube, es kommt eben auch nicht bei allen gut an. Denn die Datteltäter, die haben nicht nur mit den üblichen Trollen zu tun, das ist ja fast klar, dass die kommen, sondern auch mit, ich sag mal, Übertrollen. Ne? So gibt es YouTube-Kanäle, die sehr professionell Hass verbreiten und ein Kanal, der zerpflückt die Datteltäter-Videos und macht daraus dann hässliche Hass-Videos. Ja, und da kann man natürlich einfach nicht wegschauen.
Ja, das sagte mir auch auf dem Social Community Day Farah Boomer.
Genau, in jedem Fall ist das so, dass wir am Anfang gesagt haben, naja, die betroffene Person schaut sich diese Videos nicht an. Ich habe sie am Anfang alle geschaut und inzwischen wird es schon zur Routine und wir finden es nicht mehr lustig. Ab und an wird dieser Kanal gesperrt, weil wir alles Mögliche versuchen, um dagegen anzugehen. Aber es ist tatsächlich auch auf YouTube sehr, sehr schwierig. Und ja, in der Kommentarspalte sucht uns ein Shitstorm nach dem anderen heim. Unsere Umgangsweise damit ist inzwischen schon routiniert, aber wir kommen auch kaum hinterher, weil wir sagen, wir möchten nicht zensieren und ständig, auch wenn uns das sehr, sehr gerne natürlich auch vorgeworfen wird, hier Muslime zensieren und Islam und bla. Genau, aber mit dem Löschen, wir screenshotten, wir löschen, wir melden und gleichzeitig machen wir ein Video draus. Indem wir uns lustig über diese Kommentare machen. Und da ist es total interessant, wir zensieren die Namen auch nicht. weil wir eben der Meinung sind, wer so viel Humbug produziert, also auch offenkundig sich so zu Wort meldet, dann auch in diesem scheinbaren öffentlichen Raum, der kann auch in unseren Videos auch benannt werden. Und wir hatten einen Fall, wo uns jemand nach diesem Spaßvideo dann geschrieben hat, hey, das ist eine Freundin von mir, das meinte sie nicht so, nimmt das bitte raus, das tut ihr so unfassbar leid. Und das wollte sie ja eigentlich nicht. Und wir dachten uns, ja, scheinbar kommt es ja doch an. Aber natürlich haben wir keine so große Reichweite jetzt, dass wir befürchten müssen, dass diese Leute 2,5 Millionen Nachrichten bekommen.
Da würde ich auch mal noch gerne über die Motivation zum Beispiel bei den Datteltätern sprechen. Beim Grimme Online Award hattet ihr gesagt, dass es auch als Reaktion auf die Pegida-Bewegung auch euer Projekt mit entstanden ist, dass es auch mit dazu geführt hat. Inwieweit sind die Datteltäter denn politisch? Wie ist da euer Selbstverständnis?
Ja, gute Frage. Also politisch, darüber kann man lang diskutieren, wie weit wir politisch sind, ob wir selbst als Person nicht politisch sind, was ja sehr gerne und sehr oft dann auch so offenkundig in den Kommentarspalten beispielsweise auftaucht. Wir machen keine politische Bildung oder keine politische Arbeit in dem Sinne, sondern versuchen gesellschaftsrelevante Themen, für uns gesellschaftsrelevante Themen, die den Alltag von Muslimen in Deutschland tangieren, aufzugreifen und dann auch in unserer eigenen Kunstform mehr oder weniger in dieser muslimischen Satire aufzuarbeiten. Das sind so Themen, die wir mit aufgreifen. Klar gehören da auch dazu, wenn natürlich die Bundestagswahlen ansteht, dass wir uns da auch mit den Wahlplakaten, wie das Video vor einigen Wochen, auseinandersetzen und das Ganze einfach mal so auf die Schippe nehmen. Das gehört dazu, aber dass wir sagen, okay, wir haben jetzt genau diese politische Meinung, diese politische Motivation und wir stehen genau dafür. Dafür sind wir auch viel zu divers und dafür gehen unsere politischen Interessen auch im Team in unterschiedliche Richtungen, genauso wie es die religiösen Orientierungen im Team so unterschiedlich sind und auch in unterschiedliche Richtungen gehen.
Wann seid ihr denn zufrieden mit eurer Arbeit? Also wann klopft ihr auf die Schulter, dass ihr sagt, jawohl, das war eine tolle Aktion, das ist angekommen, das hat vielleicht Engagement ausgelöst, wenn ihr junge Muslime erreicht oder wenn ihr auch junge Nicht-Muslime erreicht?
Wenn wir die Brücke schaffen, dass wir sowohl die muslimische Community ansprechen als auch die Mehrheitsgesellschaft und einfach so Videos droppen, wo wir sagen, okay, die sind lustig, die sind karikativ, die beschäftigen sich mit wichtigen Themen und die können Impulse senden und zum Nachdenken anregen. Das ist so unser Ansatz. Und erst dann sagen wir, okay, dieses Video war gut.
Was ganz interessant ist, die Datteltäter sind ein öffentlich-rechtlicher YouTube-Kanal. Das klingt komisch, ist aber so. Die gehören nämlich zu Funk, dem jungen Online-Netzwerk von ARD und ZDF.
Auf jeden Fall sind sie aber auch ein muslimischer Satire-Kanal. Und über die Rolle von Humor und Satire, da haben wir ja schon am Anfang der Sendung gesprochen. Und Farah hat dazu auch eine eindeutige Meinung.
Humor als alternative Waffe für uns Muslime, als die Bombe beispielsweise. Da hat sich bei uns und mit uns als junger Generation auch etwas getan, dass wir jetzt Humor für uns entdeckt haben. Nein, Scherz. Wir haben gesagt, irgendwann, warum ist Satire so ein gutes Mittel für uns, wenn wir jetzt auf YouTube mit unseren Videos an den Start gehen? Das war einfach, okay, Humor oder Witz als eine universelle Sprache. Ängste auf der einen Seite, Ängste vor dem Fremden, whatever. Auf der anderen Seite dann Ängste vor Ausgrenzung, vor der Mehrheitsgesellschaft. Und dann vielleicht auch so höchst sensible Themen wie Islam, komischerweise, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Sowohl von der Mehrheitsgesellschaft, da traut sich kaum jemand so, Islam, Muslime, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, gleich eskalieren sie. Und andererseits, die haben jetzt was über den Islam gesagt, wir müssen ihn jetzt verteidigen, was geht denn da ab? Und deswegen Humor für uns als so eine Art Icebreaker. Man kann darüber lachen, man kann gleichzeitig aber auch so ein Stück weit weiterdenken, eben wenn der Witz gewitzt ist, dass man vielleicht dann auch innehält und sagt, okay, es war lustig, aber was könnte möglicherweise noch dahinter stehen?
Was sind da für euch Grenzen des Humors? Also gibt es da Punkte, wo ihr auch zu weit gehen könnt oder ist euch das schon mal passiert?
Also wenn man von uns erwartet, so Mohammed-Karikaturen zu droppen, ich glaube, wir sind nicht so die Freunde davon. Nein, was heißt Grenzen? Wir schauen einfach, wie der Kontext ist. Wir sind keine Freunde von Ausreizungen, die einfach schon blutig sind. Wir versuchen da auch, weil wir um unsere eigene Sensibilität wissen, sensibel mit unterschiedlichen Themen auszugehen und versuchen uns da vielleicht auch ein Stück weit ja, dem Ganzen anzunähern, dass wir nicht die Bombe heftigst platzen lassen, sondern peu à peu, um ja, bestimmte Tendenzen erst ja, laufen zu lassen, mehr oder weniger.
Die Datteltäter, die haben auch noch etwas gemerkt, nämlich die Kommentare der User, egal ob jetzt Freund oder Feind, und davon gibt es ja, haben wir vorhin schon gehört, ziemlich viele. Diese Kommentare, die haben ihre Medienarbeit verändert.
Total interessant, wie sich das bei uns entwickelt hat. Wir haben gesagt, über so religiöse oder theologische Themen diskutieren wir nicht, aus Prinzip schon nicht. Und es gibt bestimmte Themen, über die sollte man einfach nicht diskutieren, weil sie so ausgelutscht sind, dass man das gar nicht mehr braucht. Und was wir irgendwann gemacht haben, war, dass wir angefangen haben, so ja, vielleicht ganz ironisch auf bestimmte Kommentare zu antworten. Und das hat dann die Community irgendwann übernommen, dass wenn tatsächlich so dämliche Kommentare kamen, dass dann irgendwie ein ironischer Spruch darunter kam und dann vielleicht der zweite ironische Spruch, und dann hat es sich eigentlich mehr oder weniger erübrigt. Und so haben wir versucht zu zeigen, hey, es lohnt sich manchmal auch gar nicht zu diskutieren, als vielmehr so ein Spruch, und der schreckt ja schon ab oder zeigt, hey, dein Hate oder dein Diskussionsgier oder Sensationsgier bringt hier gerade gar nichts.
Farah Boumar von den Datteltätern.
Was mit Medien? Das chattende Medienmagazin. Und da war ich gerade etwas zu spät am Mikrofon, weil ich eben genau das getan habe.
Mit wem chattest du da so heimlich?
Ach, ehrlich gesagt, habe ich mich nur gerade hier tief in den Sessel gesetzt und war ein bisschen reaktionsschwach.
Das kommt um die Uhrzeit und dem Alter. Ja. Aber Herr Perler, was hast du schon, wir berichten heute vom Social Community Day 2017, was hast du schon gelernt?
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass, das habe ich ja auch selber gesagt, Humor ist eine Waffe, die man einsetzen kann. Man sollte ihn aber auch nicht überbewerten, habe ich auch gelernt. Was ich doch auch spannend finde tatsächlich und auch wichtig finde, das habe ich gelernt, in den Dialog zu treten und doch zu diskutieren. Auch wenn man nicht jeden überzeugen kann, aber man eben das auch zu tun für die, die nur mitlesen, aber gar nicht mitdiskutieren. Ja. Diese Zielgruppe hatte ich so noch nie vor Augen. Fand ich nochmal einen spannenden Aspekt.
Die Mitleser fand ich interessant. Ich fand den Plattformgedanken interessant. Mhm. Und da merkt man schon, es geht auch viel um die Informationserweiterung, aber auch Zielgruppen zu erreichen, um die man sich sonst nicht so sehr kümmert. Mhm. Und das hat auch noch ein weiteres Projekt dort auch sehr versucht, nämlich News für die zu machen, die nicht sonst üblicherweise dafür verdächtig sind, dass sie so viel Nachrichten konsumieren, so, also nicht unbedingt für News-Junkies, und zwar Resi. Resi ist eine Chatbot-App, es gibt ja auch da mehrere Varianten von, aber Resi, das Besondere ist, die ist im letzten Jahr an den Start gegangen, und zwar ist das eine Gründung von einem ja, Social-Media-Manager, der mal für den MDR gearbeitet hat und dann auch mal für die Welt, von Martin Hoffmann. Er war auch schon mal bei uns, hat Resi vorgestellt.
Ja, ich erinnere mich.
Interessant, dass er mal jetzt auch schon so ein paar Erfahrungswerte mitgegeben hat. Mhm. Wie klappt es denn mit Resi? Weil er hat das so in seinem PR-Sprech oder in, was drüber geschrieben wird über sein Startup, das welterste Startup für Conversational Journalism gestartet. Resi kann man sich installieren, ist wie so eine Freundin, die einem dann Nachrichten im Chat-Stil erzählt mit Emoji und GIFs. Klappt das? Ja.
Klappt. Aber kann man sagen, oder? Aber bevor wir vielleicht darauf nochmal schauen, du hast, glaube ich, mit ihm erstmal, als du mit ihm gesprochen hast, einen Schritt zurück gemacht, um auch zu erfahren, warum es sich eigentlich lohnt, sich Gedanken darüber zu machen, ja, Informationen etwas anders als gewohnt zu präsentieren.
Martin, was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, oh, wir müssen mal Informationsvermittlung anders denken?
Na, ich habe mir den Markt da draußen angeguckt, mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, weil ich eben, wie du schon gesagt hast, aus dem Bereich auch komme, und habe wahrgenommen, dass es zwar relativ viele Angebote gibt, auch für diese sogenannten Millennials, um die sich alle streiten, dass die aber alle sehr, sehr ähnlich sind. Ja, also wenn man sich anguckt auf dem Markt, da gibt's Z, da gibt's Bento, da gab's BU, da gibt's jetzt dieses Neues von Springer. Also es gibt ganz, ganz viele Produkte. Es gibt jetzt von der Süddeutschen Zeitung, die aber alle sehr, sehr ähnlich sind, finde ich, in ihrer Art und Weise, wie sie Inhalte aufbereiten, und vor allem eben auch in ihren Darstellungsformen. Die kommen letztendlich fast alle vom klassischen Printjournalismus, weil was die ganz oft machen, ist tatsächlich einfach lange Texte in mehr oder weniger hoher Qualität ins Internet stellen. Und unser Ansatz ist eben zu sagen, okay, wie müsste man Informationen oder Nachrichten vermitteln, wenn man sie jetzt komplett in einem mobilen Zeitalter neu denken würde und tatsächlich vom Smartphone aus konzeptionell denken würde. Und das ist genau das, was wir eigentlich gemacht haben mit der Resi-App. Also für die, die es nicht kennen, das ist eine App, die lädt man sich runter, und dann sitzt da so eine kleine Persönlichkeit, die wir geschaffen haben, die heißt Resi, und die spricht einen dann direkt an und sagt, hallo, ich bin Resi, ich erzähle dir jetzt irgendwie die neue wichtigsten Nachrichten des Tages. Und dann ist man in so einem in so einer Dialogform und kann über Buttons sich durch die App navigieren unten und kann halt immer Fragen stellen, die dann beantwortet werden. Das Ganze ist vorgeskriptet, das heißt, wir haben eine Redaktion, die Informationen gewichtet und einordnet. Und dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen die Idee, wie du es eben auch gerade gesagt hast, einfach dieser Überforderung und dieser Vielfalt an Informationen so ein Stück weit Herr zu werden. Und ich glaube, das sind so zwei Aspekte, die uns tatsächlich unterscheiden von anderen Angeboten. Einmal diese tatsächlich krasse Optimierung auf Mobile. Ja, das ist ein Angebot, was auf dem Desktop zwar verfügbar ist, aber nicht so wirklich gut funktioniert. Und das zweite ist eben dieser Kuratierungseffekt, einfach durch einen redaktionellen Filter dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mit zu vielen Informationen zugeschüttet werden.
Ich fand interessant auch so die mediale Öffentlichkeit, wie sie dann den Start von Resi und dann auch immer mal wieder zwischendrin das Projekt begleitet hatte. Da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Missverständnis ist, weil das nämlich keine App für die News-Geeks und Twitter-Hardcore-Nutzer ist, sondern ich glaube, die hast du auch dafür konzipiert, ganz normale Menschen anzusprechen. Also kann man, glaube ich, so sagen, dass die anderen die normalen Menschen.
Es gibt
aber vielleicht meine Frage dazu ist, ganz kurz, Entschuldigung, was habt ihr, oder worauf achtet ihr, wenn ihr dann wie ihr die Nachrichten gestaltet, formuliert, auswählt, um halt auch wirklich ganz normale Menschen anzusprechen?
Also es ist natürlich einmal ein thematischer Filter, den man setzt. Also natürlich interessieren sich jüngere Zielgruppen tendenziell oder auch schlechter gebildete Zielgruppen eher für vielleicht auch für andere Themen, wobei das nicht automatisch heißt, dass die sich nicht für harte Nachrichten interessieren. Also wer sich Resi mal runterlädt und durchspielt, der sieht relativ schnell, dass da relativ viele klassische harte Themen wie der Putsch in der Türkei oder der Syrien-Konflikt auch vorkommen. Aber ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich die Aufbereitung. Also man findet sehr viel GIFs, man findet Emojis, man findet Vergleichs einfach formulierte Sätze. Man findet auch sehr, sehr, ich sag mal, kurze Informationshappen, die jeweils in so einer einzelnen Sprechblase bloß drin sind. Und all das dient letztendlich dazu, den Lärm, den Noise zu reduzieren und auch so ein Stück weit dem Nutzer mehr das Gefühl zu geben, okay, wenn ich eine Information vielleicht schon habe, eine Hintergrundinformation, die ich nicht mehr brauche, dann überlege ich mir einfach, gehe ich einen anderen Pfad entlang und frage dann eben diese Hintergrundinformationen nicht ab. Weil wenn man sich zum Beispiel mal so einen Text anguckt auf Spiegel Online, ganz normaler Bericht, keine Ahnung, jetzt über Katalonien, und wenn man dann mal all das streicht, was man schon weiß, da bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Und wir versuchen eben, das so weit runter zu destillieren, dass tatsächlich nur noch diese Informationen beim Nutzer am Ende ankommen.
Was habt ihr denn dann schon auch über eure Nutzer gelernt?
Also die sind tatsächlich sehr, sehr jung, also 70% sind unter 34, das heißt, wir erreichen auch diese junge Zielgruppe, diese ominöse. Die haben tendenziell eher ein schwächeres Bildungslevel auch, also wir haben verhältnismäßig wenig Nutzer, die einen Hochschulabschluss haben. Interessanterweise haben wir tatsächlich auch einige Heavy-User, die über 60 sind, was ich auch ganz interessant finde, weil das für die ist eigentlich die App nicht gemacht, da ist es viel zu bunt, da ist es viel zu lustig, da ist so von der Ansprache her eigentlich ein ganz anderer Vibe drin, als das, was man jetzt klassischerweise von einem 60-Jährigen erwarten würde vielleicht, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass diese Form der Informationsvermittlung, glaube ich, dadurch, dass sie so simpel ist, auch irgendwie schon ein Stück weit für alle Altersgruppen gemacht ist. So.
Tja, und auch um Nutzer zu involvieren, das hat er dann noch im weiteren Gespräch verraten, aber aus Zeitgründen können wir das jetzt hier nicht. Nein. Das ist ja im linearen Programm immer so schwierig, weil dann auf einmal, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende.
Aber man kann ja Resi einfach mal ausprobieren.
Ja, er hat noch verraten, dass Kommunikation mit dem Nutzer so wichtig ist und dass er auch es empfehlen würde, dass andere Medien das stärker machen, weil dadurch man sich auch Relevanz bei dem Nutzer erarbeitet. Apropos, Herr Pähler.
Ja.
Bist du bereit?
Aber sowas.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Oha! Ja!
Herr Pähler, stell du doch gerne deine erste Frage.
Ja, meine erste Frage ist, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt bin ich doch tatsächlich neidisch, weil das wäre eigentlich der beste Name für dieses Köpfe-Quiz gewesen, für dieses Medienquiz. Joko Winterscheid bekommt ja eine eigene neue Fernsehshow.
Ehrlich?
Bei ProSieben. Ohne Klaas. Ja. Ohne Klaas, das erste Mal. Und ich möchte gerne von dir wissen, diese Show, wie heißt die eigentlich? Und ich sage dir einen kleinen Tipp, hätte perfekt gepasst für unser Medienquiz hier.
Die Ahnungslosen?
Nein!
Weiß ich nicht.
Beginner gegen Gewinner. Das kannst du dir aufsuchen, wer ist.
Naja, steht hier noch 0-0. So, Herr Pähler, es gibt ja so in der Zeitschriftenwelt Helden, so Überflieger, die richtig fett abräumen.
Ja.
Und einer ist jetzt ordentlich runtergekracht, es sind neue Zahlen rausgekommen, IVW-Zahlen 20% minus. Man spricht schon in der Szene von einem einzigen Überflieger. Welche Zeitschrift könnte gemeint sein?
Fokus.
Nein. Fokus, also das ist ja schon 20 Jahre her, dass mal der Fokus-Mega-Überflieger im Print war, oder?
Ja, weiß ich nicht. Warte mal dann.
Die Landlust, Herr Pähler.
Echt?
Ja. Aus die Maus, nichts mehr mit Landflucht.
Dann lass uns über einen möglicherweise neuen Überflieger im Printbereich sprechen.
Mhm. Eckart von Hirschhausen.
Genau.
Krieg ich einen Punkt?
Nein. Was? Ich möchte noch, das ist ja die große Nachricht gewesen, dass Gruner und Jahr damit rausgeht, einem eigenen Magazin, wo Eckart von Hirschhausen nach Barbara und Joko quasi das Testimonial wird.
Ja.
Es gibt aber auch noch einen anderen Verlag, die Bauer Media Group, und die hat auch ein Testimonial-Magazin in dieser Woche vorgestellt. Und wer da drauf ist, das möchte ich von dir wissen. Eckart von Hirschhausen, was vergebe ich mich mit so einem langweiligen Kram ab?
Gib mir mal einen Tipp.
Ist blonder.
Bauer.
Mhm.
Joko?
Ich weiß
nein.
Nicht.
Was denn?
Das Magazin heißt, dann wirst du auch gleich wissen, wer da drauf ist, Daniela Katzenberger.
Was du dir so am Bahnhofskiosk anschaust, Herr Pähler.
Tja, so ist das halt.
Ja.
Nächste Frage, bitte.
Meine nächste Frage an dich ist... Okay, Babylon Berlin läuft jetzt ja, die ARD-Produktion läuft ja schon ein Jahr vorher bei Sky.
Mhm. Zwei Staffeln schon gelaufen, letzten Freitag.
Ja, und das Interessante...
Zwei Folgen-Episoden, ja.
Dass schon 1 Million Zuschauer bei Sky zugeschaut haben. Damit ist es der fast erfolgreichste Serienstart auf einem Sky-Sender. Ja. Der erfolgreichste Serienstart bei einem Sky-Sender...
War? Fragezeichen, weiß ich nicht.
Folgender?
Weiß ich nicht. Bei Sky?
Mhm. Was man sonst eher woanders später sehen kann. Und gar nicht mehr, ganz versteckt.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Ja.
Aber ich weiß
nicht. Ich versuche eine Zeit zu schinden, damit es nicht so peinlich für dich ist.
Welche Serie sozusagen bei Sky gelaufen ist. Fällt mir einfach gerade nicht ein.
Echt nicht?
Nein.
Pähler.
Gib mir einen Tipp. Eigentlich vielleicht lieber nichts.
Game of Thrones.
Ist bei Sky gelaufen?
Mhm.
Wusste ich gar nicht.
Ja.
Hätte ich irgendwie Sky für zu uncool gehalten, wahrscheinlich.
Wo würdest du es denn sonst gucken?
Weiß nicht.
Ja. Okay, machen wir weiter.
Ich bleib bei einer Schmuddelecke im Zeitungskiosk. Der Playboy.
Ja.
Ne? Die machen jetzt was die noch nie gemacht haben, seit ihrer Gründung sozusagen.
Interviews?
Nein, aufs Cover bringen sie zum ersten Mal ausschließlich einen Mann. Wenn früher ein Mann drauf war, war sonst immer auf jeden Fall eine Frau da mit drauf und die war nackt. Aber jetzt ist nur ein Mann auf dem Cover und der ist sogar angezogen. Wer ist es?
Donald Trump.
Nein, es ist der Gründer des Playboys. Hugh Hefner.
Achso, weil er gestorben ist. Genau, aber ich wollte das erst sagen. Er hat gesagt, nein, Daniel, das ist geschmacklos. Das machen die natürlich
Trump
nicht.
Trump hätten sie aber auch mit Sicherheit nackt abgebildet. Ich glaube, mein Handy stört hier gleich. Krieg ich Ärger. So.
Ja.
Letzte Frage. Ich will gewinnen. Wir haben noch 2 Minuten.
Ja, die letzte Frage, die ich dir an dieser Stelle stellen kann, ist die folgende.
Mhm.
Wir haben ja hier beim Deutschlandfunk unsere schöne Audio-App vorgestellt. Ne?
Ja.
Die Audiothek.
Ja.
Ja. So, jetzt hat die ARD eine Audio-App vorgestellt und ich möchte von dir wissen, das ist auch so eine Mediathek für Audio. Wie heißt die?
Der Techniker gegenüber beim WDR, ich sag seinen Namen nicht aus Zeugenschutzgründen, zuckt auch nur mit den Schultern. Das scheint noch nicht so. Warte mal, ich mach mal Folgendes. Ich bin ja hier, für alle, die es nicht wissen, beim WDR.
Ja.
Ich gehe mal gerade aufs Intranet.
Herr Pähler, es ist gleich Nachricht.
Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. ARD Mediathek. ARD Audiothek.
Audiothek wäre es gewesen. Herr Pähler, kein Punkt für dich. Tut mir leid, Herr Pähler, wir müssen Schluss machen. Das, was wir heute bis dahin wünschen, wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.